The Doom vs. Bieber. Are now in season 3. Presented by VHS. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 3 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by VHS AG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 10. Gast in Season 3 ist Robert Kledorfer, stellvertretender Chef des Wirtschaftsressorts im Kurier und gemeinsam mit Rüdiger Landgraf ist er ziemlich gut veranlagt. Servus Robert und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Es ist überfällig, dass wir plaudern, das sage ich schon manchmal, aber bei dir ganz speziell, denn ich bin ein Hörer von... The first rule of investment is don't lose. And the
second rule of investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, willkommen bei der 51. Ausgabe von Ziemlich gut veranlagt. Mit mir im Studio der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert.
Hallo lieber Rüdiger.
Wir reden heute...
Das ist der Rüdiger Landgraf, dein normaler wöchentlicher Sparringpartner und ich bin ein Riesenfan, aber alle 51 Folgen gehört. Du bist jetzt, glaube ich, mein 54. Gast in den Börse People. Also wir sind in den 50er Regionen und ja, lieber Robert, ich habe dich anmoderiert als Wirtschaftschef, stellvertretender des Kurier, aber beginnen wir mal bei deinen journalistischen Wurzeln. Wie ist denn alles losgegangen bei dir?
Es ist alles ganz simpel losgegangen, nämlich mit einem Publizistikstudium und Politikwissenschaft. Damals war das ja noch eine Fächerkombi und habe dann gemerkt, dass das passt für mich und eigentlich war die Politik eher so mein Steckenpferd, aber auch Medien, neue Medien, das hat mich auch sehr interessiert und habe dann auch begonnen, nach ein paar kleinen Freelancer-Sachen bei Täglich Alles in der Fernsehredaktion.
Wunderbar.
Das war wirklich, wirklich toll und lustig.
Ich liebe den Boulevard, ja.
Ja, und Kurt Falk war ja ein wirkliches Original, ja. Sagen wir mal so. Und habe dann dort einige Monate gewerkt und dann ging es ab zum Zivildienst, beziehungsweise musste ich dann auch parallel meine Diplomarbeit fertig machen. Ja, und dann im Laufe der nächsten Jahre habe ich dann begonnen bei Pressetext Austria. Mhm. Die Online-Nachrichtenagentur, die war damals,
Kreml und Seibold, ne?
Ja, die ja. war damals sehr aufstrebend und hat viel Venture Capital gehabt und hat ordentlich expandiert in die Schweiz und auch nach Deutschland, wo ich auch die Gelegenheit hatte, 2 Monate die Redaktion in Berlin aufzubauen. Das war eine wirklich tolle Erfahrung, auch in Mitarbeiterführung, weil ich war damals ja noch relativ jung, weil ungefähr 25. Das waren doch ältere Kollegen und ja, und eines Tages hat dann mein Telefon geläutet und der Kurier war dran in der Arbeit, witzigerweise bei Pressetext. Und ja, ich sollte einen Termin mit dem damaligen Wirtschaftsressortleiter, dem Herrn Göweil.
Liebe Grüße an der Stelle, an den Rand.
Genau, und habe mich dann mit ihm getroffen und wir wurden uns relativ schnell einig und habe dann beim Kurier begonnen im Oktober 2001.
Also kurz nach 9-11, ne?
Also kurz nach 9-11.
Hat 9/11. Aber keinen Zusammenhang, glaube ich, oder?
Nein, ich zum Glück nicht. Nein, ich habe das noch in der Redaktion von Pressetext Austria miterlebt und habe den zweiten Einschlag dann sogar dort live auf unseren Fernsehern gesehen und habe dann, weil meine erste Frage war wirklich gleich, was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Börse? Weil wir waren ja ein Wirtschafts-Online-Dienst und was ist die Auswirkung auf die Börse, wenn da jetzt 2 Flugzeuge reinkrachen? Ne? Und das hat mich eigentlich da gleich ziemlich interessiert und so ging es dann auch beim Kurier letztendlich weiter mit für die Themen Geldanlage, damals Euro-Umstellung.
Riesenthema,
ja. Das war Riesenthema, damit war ich betraut und ja, Geldanlage in den weitesten Sinn, also von Gold über eben Fonds vor allem. Ja, da hat sich aber mittlerweile leider auch sehr viel, viel geändert und weil, ja, aber dazu kommen wir ja dann vielleicht später noch.
Ich möchte noch
warum sich so viel geändert hat.
Zu einer Station kommen, die mir im Vorgespräch kurz, das wusste ich nicht, TIV als Stichwort. Da ja. Hast du mir auch was erzählt TIV, und das möchte ich das unbedingt ist, in ja, dieser das ist, Folge das ist
meine,
bringen.
Meine audiovisuelle Ader sozusagen, ja. Deswegen hatte ich ja auch überhaupt keine Berührungsängste, einen Podcast zu machen. TV, ich weiß nicht, ob das noch jeder kennt, in Wien war das ein Kabelsender, der Vorgänger von GoTV, der Musiksender von Tommy Madersbacher. Und da gab es einmal in der Woche so eine Art, ich würde sagen, ein bisschen ein anderer Stil, anderer Zugang von in Richtung, eine Mischung aus Wien heute bis Report. ja, und da hat man eben originelle Zugänge gefunden zu aktuellen Themen. Und die Sendung hieß Newsroom. Und da habe ich dann doch sehr viel Audiovisuelles gelernt. Mir hat es eigentlich immer Spaß gemacht, mit der Kamera irgendwo zu sein und dort diverse Sachen aufzunehmen und zu beobachten. Und da wurde das halt auf eine professionellere Ebene gehoben. Und das war wirklich toll. Dann hat man auch sehr viel bezüglich Schnitt gelernt oder auch Vertonung. Und da habe ich eben den Rüdiger kennengelernt.
Oh, okay.
Und das sind unsere gemeinsame Vergangenheit, ja.
Ja, also da kommen wir dann am Ende der Folge, möchte ich noch ausführlich über Ziemlich gut veranlagt reden und über diesen Podcast mit dem Rüdiger Landgraf. Vermutung war schon, dass du den kennst, so wie Buddy Talks. Da ja. Woche für Woche geht das nicht so, wenn man sie noch nicht so gut kennt. TV, wollte ich sagen, war damals auch für mich eine große Erinnerung. Wir haben uns damals nicht kennengelernt oder sind uns nicht begegnet in dieser Stelle. Ich habe damals auch hin und wieder mit dem Tom Rottenberg, den man heute vor allem als Läufer kennt, ja, und auch der Henny Brandstätter, Stichwort Neos, heute da die eine oder andere Wirtschaftssendung gemacht, und das hat riesen Spaß gemacht als großer Musikfan. Damals war ich froh natürlich, dass GoTV die ganzen Videos auf drin hat.
Stimmt, ja.
Das war schon eine sensationelle FM4-nahe visuelle Erfahrung damals. Also das war schon ganz, ganz gewaltig. Aber ich komme jetzt zum Kurier und komme jetzt ein bisschen zu einer Zeitreise. So 2001 nach 9/11 hast du begonnen. Das war dann ungefähr auch die Zeit, wo die Tech-Bubble zu Ende gegangen ist und unsere schönen Brick-and-Mortar-Aktien wieder gekommen sind in Österreich. Wie hast du das erlebt, irgendwie diese Phase, diese prosperierenden Nullerjahre in der Wirtschaft?
Die haben mich insofern mit Aktien vertraut gemacht, dass ich mich dann wirklich auch persönlich dafür interessiert habe, mich für Aktien zu interessieren, nicht nur als Berichterstatter, sondern eben auch als Investor. Und da gab es ja einige Highflyer, auch am Wiener Parkett, die dann allerdings auch relativ bald wieder runtergingen. Zum Glück, muss ich ja im Nachhinein betrachtet sagen, habe ich damals jetzt keine wirklichen spektakulären Schritte aus meiner Sicht gesetzt und bin da gleich all in gegangen oder habe da großartig was ausprobiert. Also ich habe das ziemlich beobachtet. Und während des Beobachtens ist ja dann die Blase schon geplatzt und haben mir dann gedacht, okay, fein, dass ich mich da zurückgehalten habe letztendlich, und habe dann eigentlich erst viel später begonnen mit Einzeltiteln.
Und diese Nullerjahre, die waren ja dann gebrochen durch Lehman wie ein fürchterlicher Einmaleffekt, den man eigentlich nur zu Covid 2020 wieder gesehen hat im März. So, wie war diese Zeit journalistisch? Hast du da noch
die besondere Memories? Die war sehr herausfordernd. Also, da war die Dotcom-Blase eigentlich relativ easy dagegen, weil das meiner Erinnerung zumindest ging das schleichender.
Ja.
Und die Auswirkungen waren bei weitem nicht so dramatisch, nicht? Man sich erinnert, was da die wirtschaftlichen Verwerfungen dann 2008 dann waren und in den Folgejahren. Es ging ja dann noch weiter bis Griechenland, und da haben wir noch jahrelang darüber berichtet. Das war damals wirklich heftig, und das war jeden Tag gab es irgendwelche Absturz-Horror-Meldungen, dass 5%, 7% und so weiter runterging. Das habe ich wirklich sehr spektakulär in Erinnerung, ja.
So viele Zeitungen von der Bedeutung und von der Size vom Kurier in Österreich gibt's nicht. Und man kennt natürlich die Vorstände. Wie geht's deinem Redakteur, der lange dabei ist, wenn plötzlich das vis-à-vis überhaupt keine Guidance mehr geben kann und man irgendwie Verständnis hat, aber wenn ein Leser trotzdem was bieten muss?
Ja, da muss man sich dann ein bisschen an die Analysten dann auch halten. Ja. Man muss ja leider sagen, damals gab es noch relativ viele, die man anrufen konnte. Ja. Heute ist das leider nur noch eine Handvoll. Die Bankenszene hat sich massiv verändert, und wir tun uns als Journalisten, als Finanzjournalisten im Land sehr, sehr schwer, wirklich kompetente Ansprechpartner zu finden im Inland.
Ja.
Es gibt zwar im Ausland welche, aber die erzählen mir das dann aus deren Ländersicht oder aus europäischer Sicht, aber ich baue es ja meistens aus österreichischer Sicht. Wir sind halt eine österreichische Zeitung. Und das ist ein großer Lag, der da entstanden ist. Leider. Also es ist wirklich schwierig. Und wenn wir dann hören, er ruft immer die oder den an, sage ich ja, eh, aber es gibt halt keinen mehr.
Und da kommt noch dazu, dass manche nicht reden dürfen, weil sie einen Maulkorb haben vom Institut her.
Oder dann nur so allgemeine Plattitüden sagen, wo ich dann sage, okay, das könnt ihr selber auch sagen. Ja. Das ist alles sehr schwierig, wenn auch gerade was Einzeltitel betrifft, ist es ganz problematisch. Ja.
Ich mache jetzt gleich auch den großen Sprung irgendwie, weil eben wenige Player, weniger Intermediäre sind, die zu diesem Markt, für den wir alle tätig gerne sind und berichten wollen, was sagen können, sagen wir einfach selber mehr. Und du podcastest jetzt, ich habe eingespielt die Folge 51, die Audioqualität vom Jingle ist sonst besser, ich habe es nur schnell gesampelt heute. Das ist ein Jahr, Folge 51, weil ihr sendet jeden Donnerstag, jeden so ein Fixpunkt auch, in meinem Kalender, ich warte schon drauf manchmal, dass ich extra meinen Lauf verschiebe, oh, erst weißt, wo sind die eigentlich heute, aber ihr kommt immer verlässlich am Donnerstag noch. Und ja, Robert, wie war die Idee, den Rüdiger, den kennst du seit Jahrzehnten, wie ich vernommen habe, wie war die Idee, dass ihr zwei euch zusammenrauft und diese Geschichte startet?
Ja, der Rüdiger und ich kennen uns eben sehr lange schon und haben uns dann persönlich so ein, zwei Mal im Jahr immer getroffen, privat, und haben geplaudert. Und im Sommer 2021 hat er sich wieder mal bei mir gemeldet und haben uns getroffen. Er hat gesagt, du, ich würde gerne mit dir einen Podcast machen zum Thema Finanzen, Veranlagung und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, kann ich mir prinzipiell schon vorstellen. Ich weiß halt nicht, ob wir es wöchentlich in dieser Dimension schaffen, weil es ging damals vom Konzept her noch sehr in Richtung Erklärung, wo ich gesagt habe, naja, erklären kann man schon viel, aber man ist halt dann auch irgendwann mal durch und das ist, glaube ich, dann vielleicht auch nicht so.
Und es gibt tausende Erklärungspodcasts.
Ja, und es ist dann auch irgendwann nicht so spannend. Und wir haben dann eben einen Piloten mal aufgenommen und haben dann gesehen, ja, das passt von uns, es harmoniert ganz gut. Und haben aber dann auch gemerkt, man muss es halt doch aktuell machen und Erklärungen dann einbauen, wenn es passt, was wir auch tun. Ja, und haben jetzt diese Woche die 52. Folge und ja, gehen guten Mutes in das nächste Jahr, ja.
Also, wie gesagt, ganz, ganz großes Lob zu diesem Podcast und vielleicht noch ein bisschen zum Konzept. Also, die ihn nicht kennen, ich werde ihn natürlich verlinken in den Shownotes. Und das Konzept ist ein bisschen so ein Buddy-Blog und ihr sprecht euch über Echtgeldveranlagungen, fangt die Woche ein, was so passiert ist, habt einen Elon Musk-Zugang an Gewissen. Aber erzähl mal kurz, was ist das Megascript quasi dahinter? Welche größere Storytelling-Sache zieht sich wie ein roter Faden durch?
Elon Musk, wie du schon sagtest, genau, ja. Der ist ja auch jetzt gerade wieder.
Ja, der liefert ja auch immer ab. Der liefert
fast jede Woche irgendwas ab. Ja. Also das ist ein wirklicher Fixpunkt.
Rivian,
der zweite Fixpunkt.
Da musst du meinen Lesern, Hörerinnen und Hörern, dass ich alles richtig mache. Bitte Stichwort Rivian. Ich höre es jede Woche, dank euch.
Genau. Dieses Unternehmen muss man nicht zwingend kennen. Es ist ein amerikanischer Elektroautobauer, eher so in Richtung Vans. Und das ist eigentlich die einzige Wachstumsaktie, die ich besitze, weil die ging damals an die Börse eben ungefähr um die Jahreswende. Und ich habe mir gedacht, ja, Tesla habe ich verpasst, jetzt mache ich Rivian. Und Rüdiger ist ein wirklicher Tech-Fan, der hat sehr viele Tech-Aktien und hat auch Rivian gekauft, allerdings zu einem besseren Zeitpunkt. Und seitdem geht es mit der Aktie nur bergab, also nicht nur aufgrund des Marktumfeldes, sondern weil auch das Unternehmen selbst jetzt nicht so performt, wie es eigentlich versprochen wurde. Ja, und das ist ein bisschen so ein Running Gag zwischen uns. Das ist unser Aktienmaskottchen, Rivian-Aktie. Mhm. Wir hoffen beide drauf, dass die wieder steigen. Das ist eigentlich der Gag-Fixpunkt, ja. Und der Elon Musk ist so halb Witz, halb Ernst, weil der liefert wirklich, wie du sagtest, jede Woche was. Und dann suchen wir uns natürlich schon irgendein Thema der Woche. Seien es jetzt Zinserhöhungen, ja. Oder was wir hatten, daran konnten wir nicht vorbeigehen, war die Wienenergie-Sache. Weil das jetzt kann man natürlich sagen, Wienenergie notiert nicht an der Börse. Ja, aber natürlich diese ganzen Vorgänge sind natürlich haben was mit Börse zu tun. Also nicht nur, dass es Strombörse ist, aber natürlich sind das alles Optionen. Und dann kann man sich über die Optionen dorthin handeln und sagen, das ist jetzt quasi das Thema der Woche. Und das war ja auch ein riesiger Aufreger und somit passt das. Also wir schauen, dass wir immer so Themenblöcke finden, die dann halt was hergeben. Natürlich auch Rohstoffe und leider natürlich auch der Krieg in der Ukraine, die ja natürlich alles durcheinander gebracht hat. Also wir sagen zwar immer, wir sind kein politischer Podcast, aber gewisse Sachen sind politisch. Und wenn dann so Sachen wie Übergewinnsteuer kommen, nicht, ja, dann muss man sich dazu äußern und ein politisches Statement abgeben.
Oder vergangene Woche, Elon Musk will Twitter aus der linken Bubble holen zum Beispiel. Ja, also, da bin ich gleich schneller gelaufen, den Kilometer, als ich das gehört habe. Ich weiß noch genau, wo ich war. Circa 30 Minuten peilt ja immer an, so wie ja, ich das wahrgenommen habe.
Also laut ursprünglichen Konzept waren es sogar nur 20 bis 25 Minuten. Nur wir haben dann relativ im Laufe der Woche, muss man sagen, wir haben wirklich 20 bis 25 begonnen. Und es ging dann so, dass wir im Laufe der Monate gemerkt haben, da kommen wir eigentlich gar nicht aus, weil es so viel zum Erzählen gibt, und haben jetzt eigentlich fast nie unter 30.
Es fließt irgendwie wie ein One-Take-Gespräch, trotzdem jetzt die Kollegenfrage, ist es ein One-Take oder schneidet es ja doch ein bisschen herum?
Es ist de facto ein One-Take, der Rüdiger, besser gesagt, weil der ist ja vom Radio, der schneidet dann gewisse Versprecher raus. Und was ich dazu sagen muss, das Konzept ist ja auch so, dass wir sehr gut darauf vorbereiten, auf die Sendung, sprich die Themen und auch, wie wir sie aufbereiten, weil es ja doch zahlenlastig ist. Die Zahlen sollten stimmen und da muss man sich genau vorbereiten, wie viele Analysten welche Aktie empfehlen und wo der Ausgabepreis liegt zum Beispiel oder wo gerade der aktuelle Preis liegt und wie viel der Kurs gefallen ist seit Jahresbeginn. Da muss man, das sollte schon dann richtig sein letztendlich.
Ja. Also von meinem Medienkonsum her, und da sind die Leute natürlich unterschiedlich, sage ich mal, habe ich von dir vielleicht 5 Artikel Print gelesen, so wie von allen anderen unseren Kolleginnen und Kollegen auch, aber dafür 1500 Minuten Podcast gehört. Ganz ehrlich, Robert, was macht mehr Spaß oder kann man das gar nicht sagen?
Das kann man eigentlich nicht sagen. Natürlich macht der Podcast sehr viel Spaß. Man muss auch
man
sagen,
hört's, ja.
Man muss aber auch, ja, wir haben wirklich sehr viel Spaß. Wir lachen dann durchaus, weil wir uns gegenseitig auch ein bisschen auf die Schaufel nehmen. Was ein bisschen natürlich Thema ist, es ist ja mehr oder weniger Privatvergnügen. Also zumindest in meinem Fall. Also ich mache das wirklich sehr viel davon in der Freizeit, weil es sich im normalen Redaktionsalltag gar nicht ausgeht. Was das natürlich aber kompensiert ist, ich lerne selbst viel dazu und verwende manches durchaus auch dann für die Zeitung oder für online. Also es ist quasi ein Wechselspiel. Also ich bereue es überhaupt nicht, dass ich das dann mal am Abend eine Stunde mache oder am Vormittag, am Wochenende mich vorbereite, weil das ich dann durchaus auch für die normalen Artikel brauchen kann.
Du erwähnst deine Mailadresse, glaube ich, auch im Podcast, oder? Robert.Kledorfer@kurier, der ist ja ganz logisch irgendwie. Jetzt nächste Frage. Interessiert mich als Kollege. Wo kommt mehr Feedback, vom Podcast oder auf eine Story im Print?
Am meisten Feedback kommt auf Print-Kommentare und Print-Leitartikel, die dann auch online erscheinen. Also da kriegt man das meiste, das ist wirklich das meiste Feedback.
Kommt das unter dem Artikel oder direkt zu dir dann?
Sowohl es auch.
Ja.
Sowohl es auch, da kommen dann Leser, lobende Worte von den Lesern oder Beschimpfungen, wenn so alles dabei ist. Aber das ist wirklich so, wo man dann die Meinung raushängen lässt.
Ja. Du hast ja eine klare Meinung.
Ich habe eine klare Meinung.
Meine ist nicht unähnlich, sage ich mal. So
Nein, weil sonst macht es ja keinen Sinn, einen
Kommentar
Finanzanlage oder das oder einen Finanzanlage-Podcast zu machen. Wenn ich sage, Börse ist Teufelswerk, dann bin ich irgendwie falsch.
Klar. Was mir unglaublich gut gefällt bei euch beiden, auch sowohl beim Rüdiger als auch bei dir, ist ein gewisses Maß an Selbstironie, was natürlich auch mit dem Startzeitpunkt zusammenhängt.
Ja.
FOMO, wissen wir alle noch, 2021, du Trottel hast keine Aktien, das habt ihr so nicht gesagt, aber das habe ich immer wieder gehört in meinem Umfeld. Ich habe die Leute nicht leiden können dafür, für dieses FOMO-Denken, weil es zum falschen Zeitpunkt viele reingetrieben hat. Ihr habt jetzt aus rückwirkender Sicht einen depperten Startzeitpunkt erwischt und geht selbstironisch mit den Veranlagungen um. War das kurzfristig mal ein Gedanke, da aufhören damit?
Nein,
als Hörer wünsche ich mir es nicht. Ja?
Nein, das war überhaupt nie der Gedanke. Wir verulken ja das Thema ja selbst, wie du das gehört hast, weil ich ja immer sage, das kann ja kein Zufall sein, dass wir ausgerechnet jetzt gestartet sind oder vor einem Jahr gestartet sind, jetzt geht alles den Bach runter und da würde ich sagen, das hat ja damit nichts zu tun.
Kontraindikator und
genau, so. Genau. Nein, ich bereue es überhaupt nicht, weil wir haben das ja auch in der aktuellen Folge, in der 52. thematisiert und sagen dann natürlich auch dazu, wenn es einfach läuft, ist natürlich so ein Podcast auch einfach, weil dann brauchst du eigentlich gar nichts empfehlen, weil es läuft eher als von selbst.
Genau.
Gerade in Zeiten wie diesen ist es die Herausforderung, da Tipps zu geben oder Sachen zu finden, wo noch irgendwie eine Chance drinnen ist, Geld zu machen oder zumindest das Investierte zu erhalten. Mhm. Muss man bei der hohen Inflation ja schon dazu sagen.
Was ich jetzt nicht weiß, Entschuldigung, ich bin ein bisschen ins Wort gefallen, Krone-Hit ist natürlich Radio.
Ja. Ja.
Werden da Versatzstücke auch vom Rüdiger gesendet?
Nein, das nicht, ja. Aber auf der Homepage von Krone-Hit sind diverse Podcasts abrufbar und so auch unserer. Und der ist auch auf kurier.de abrufbar.
Okay. Und wo kann es hingehen mit diesem Format? Ein Jahr seid ihr jetzt alt. Also ich bin als Hörer, hier habe ich dich auch als Hörer eingeladen und als Kollege und überhaupt, sehr zufrieden. Gibt es irgendwelche Spins, die ihr noch dazugeben wollt?
Wir werden inhaltlich uns nicht verändern. Wir werden weiterhin aktuelle Themen aufgreifen und anhand dieser aktuellen Themen auch dann gewisse Sachen erklären. Was wir allerdings machen werden, wir werden ein bisschen unseren Auftritt aktualisieren, ein bisschen ein Rebranding, ein Refreshing, ein bisschen Social Media. Das wird sich alles im Laufe der nächsten Wochen bis Jahresende dann hoffentlich ergeben. Da sind wir auch ein bisschen von der Technik abhängig. Und damit wir unseren Hörerkreis ein bisschen ausbauen.
Wenn ich dich jetzt, du bist ja schon lange dabei, deine großen Memories jetzt zum weltweiten Aktienmarkt aus dem letzten Vierteljahrhundert, sage ich jetzt mal, also um die Schaffensperiode ein bisschen abzudecken, was sind die ganz großen Memories, die du da so hast? Was sind die Dinge, die man nie vergisst?
Dass ich persönlich eigentlich immer falsch eingestiegen bin und nie verkauft habe. Das ist mein großes persönliches Memory, weil ich einer bin, der wirklich, wir sagen sie auch immer, der Rüdiger veräppelt mich ja da auch laufend, dass ich eben einer bin, der das aussitzt. Ich bin da wirklich sehr, leider sehr inkonsequent. Ich verkaufe viel zu selten.
Auch wegen der Käst, wieder Zwischenfrage. Ist dir ein Faktor dabei, nicht zu verkaufen?
Ich habe auch relativ viel Altbestand, also das wäre gar nicht der Schade Punkt. Drum, aber ja. ich verkaufe eigentlich nichts mit Verlust. Das ist so ein Prinzip von mir, weil ich jetzt das ja auch nicht an dieses Geld benötige. Ja. Meine Positionen sind alle relativ klein, so 2.000 Euro, 5.000 Euro, also irgendwo in dieser Range.
Aber dafür viele Einzelpositionen.
Viele Einzelpositionen, also auch Investmentfonds, also es sind nicht nur Einzelaktien, aber ich habe mir das gesagt, warum soll ich was mit Verlust verkaufen? Das bringt mir nichts. Ja. Und dann rechne ich da auch noch die Inflation ein bisschen dazu. Gewisse Titel kommen dann nie drüber und deswegen trenne ich mich eigentlich viel zu selten. Also das ist mein persönliches Highlight unter Anführungszeichen. Mhm. Auf den letzten 25 Jahren, irgendwann hoffentlich lerne ich daraus, dass ich mich dann auch rechtzeitig verabschiede. Dass es jetzt so tief runtergeht, wusste ich, wenn ich das gewusst hätte, ich mich mehr verabschiede als von ein oder zwei Sachen. Ja, und sonst habe ich eigentlich, was wirklich beeindruckend war, aber das ist auch, was am jetzt den präsentesten ist von der Erinnerung her, war natürlich die Covid-Sache, wo es im März die Lockdowns gab, März 2020, und da ging es ja wirklich rasant runter und umso rasanter dann wieder rauf. Also das war für mich eigentlich das Bemerkenswerteste.
Ja, da fragen mich viele Leute aus dem Umfeld, ob man da nicht reich geworden ist, da rein zu jumpen. Ich sage dann immer, okay, Leute, ich bin froh, dass ich keinen Fehler gemacht habe und nicht Panik verkauft, weil das war knapper in meinen Emotionen dran, als einen Paintrade zu machen, weil es eh schon wurscht ist, einfach alles zu kaufen. Aber ich bin froh, keinen Fehler gemacht zu haben. Wie bist du durch diese Phase gekommen, wenn ich da neugierig fragen darf?
Wie gesagt, ich habe da...
Du hältst eh die Aktien, ne?
Ich halte alle Aktien und in dem Fall war es ja auch, da war es wirklich gut.
Da war es gescheit, ja.
Da war es wirklich gut, da ging es ja dann wirklich super rauf. Und ich habe dann auch natürlich noch den ein oder anderen Titel dann nachgekauft. Aber wie gesagt, ich habe dann leider nicht die Reißleine gezogen, weil ich dann irgendwie auch das nicht, also dass es so weit runter ging, den Krieg konnte man ja überhaupt nicht vorhersehen und alle seine Sachen. Aber Tech-Titel hatte ich ja eigentlich keine. Ich hatte nur einen Tech-Fonds, von dem habe ich mich verabschiedet. Das war gut, aber da habe ich den Braten gerochen, dass es dort eng werden könnte. Aber ich hätte mich von dem einen oder anderen Titel durchaus auch verabschieden sollen. Also am meisten Schmerz tut mich Warte, weil die habe ich wirklich zu 25 oder so gekauft, ging ja dann rauf, glaube ich, bis 140.
Und ist jetzt Return to Sender ungefähr, ne?
Ja, also etwas drüber. Die tut wirklich weh. Ja. Die tut wirklich weh.
Ja, das sind eigentlich auch meine großen Fehler gewesen, Gewinne mal nicht mitzunehmen. Und ich habe da immer ein bisschen herumgeknausert wegen der F-Punkt-Punkt-Cast. Ja. Und das war bei mir schon ein Punkt, Robert, Frage noch. Du kommst aus dem TV-Bereich, machst jetzt was Ähnliches, so Radio, Podcast und so weiter. Ein Bewegtbild dazu, ist das ein Thema bei euch?
Es wurde intern mal angefragt. Das Problem ist eben, weil wir schneiden.
Ja.
Ist das jetzt leider nicht wirklich möglich. Außerdem ist der Aufwand sehr groß, weil wir machen die Termine uns relativ kurzfristig aus, wann wir die wöchentliche Sendung aufnehmen.
Genau. Und dann noch dazu. Also senden wir heute diese Woche am Donnerstag oder nicht?
Genau, und dann müssten wir das TV-Team auch dazu holen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Was ich mir persönlich vorstellen kann, aber das ist eine Sache der Sendungsverantwortlichen bei Schau-TV, dass man da eine wöchentliche Wirtschaftssendung etabliert, wo man auch eben Börse-Sachen reinmacht. Das kann ich mir persönlich vorstellen. Aber das ist jetzt meine eigene Sache. Das ist jetzt noch nicht anspruchreif.
Ja. Ich bin auf jeden Fall jede Woche in Vorfreude auf das Zuhörende und auch auf das Spezialthema, was du angesprochen hast, was auch immer mitgeliefert wird. Kannst du mich schon spoilern für übermorgen zur 52. Folge, was das Spezialthema sein wird, oder macht ihr das kurzfristiger?
Na, wir schauen uns gewisse Sachen an. Also Berkshire Hathaway hat ja Bilanz gelegt, war nicht so gut, das werden wir uns ansehen. Und dann gibt es noch ein paar interessante Quartalszahlen und ein paar interessante günstige Einstiegschancen, wo die KGVs relativ niedrig sind. Aber dazu kann ich gar nicht sagen, das macht nämlich der Rüdiger.
Das macht der Rüdiger und ich mache jetzt Folgendes, weil ich habe mich wieder selbst überholt. Diese Folge, die ich jetzt gerade angesprochen habe und einen Spoiler wollte, die wird am Donnerstag gesendet. Das müsste dann Die wird am Donnerstag, den 10. November gesendet und das Gespräch, was wir beide gerade führen, Robert, wird erst am 14. gesendet, das heißt Zukunftsverdrehung irgendwie. Ich kann diese Folge dann verlinken und das werde ich tun, die wird am 14.11., das, was jetzt neugierig war, werdet ihr alle am 14.11. hören können, wenn ihr den Shownote-Link von Ziemlich gut veranlagt, dann anklickt. Und ist sowieso eine Empfehlung, das zu abonnieren und dem zu folgen. Abschließende Frage, weil es ja auch ein Werdegang-Podcast irgendwie ist. Ich habe das Gefühl, du hast innerhalb des Journalismus dein Heft in die Hand genommen, hast das gemacht, was live und findest jetzt auch. Hast du einen Tipp für junge Leute, die in diese journalistische Branche mit Wirtschaftshintergrund einsteigen wollen, wie man es am gescheitersten angeht?
Ich würde nicht Publizistik studieren.
Okay.
Ich würde was Praxisnahes machen, also entweder eine FH oder eben ein Wirtschaftsstudium oder auch ein Jurist. Juristischer Background ist auch immer hilfreich. Also JUS, WU, das wären so meine Empfehlungen. Oder eine FH für die Praxis oder beides kombiniert, wenn man die Zeit hat. Das wäre so mein Zugang als Background. Und ja, es gibt leider nicht mehr wahnsinnig viele junge Kollegen, die in ein Printhaus drängen, weil alle wollen ja Influencer werden. Mhm.
Oder Podcaster, solche seltsamen Sachen.
Man kann durchaus gerne auch selbst einen Podcast probieren, aufnehmen. Es ist halt als Junge schon ein bisschen schwierig, weil gerade Aktien ist ein bisschen kompliziertes Thema und da braucht man schon ein bisschen Erfahrung. Also dass man das jetzt ohne irgendwie ein Finanz-Background kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Ja,
ich glaube, einfach darüber zu schreiben, ohne selbst irgendwie Erfahrungen zu haben im Echtgeldbesitz, was das dann für Nächte bringt.
Ich bin ja ein Verfechter, wenn man ungefähr so wie bei den Motorjournalisten. Ne?
Ja.
Wenn man
Motorjournalisten hat,
wird es ein bisschen schwierig. Ja. Ne? Und ich kenne auch einige Kollegen, die über Börse berichten oder schreiben und selber keine einzige Aktie besitzen. Die
kennen wir beide, ja.
Und da denke ich mir dann schon, ich meine, die sind zwar prinzipiell gut, aber man hat ja dann doch eigene Erfahrungen. Das macht es doch reicher und kann das ein oder andere dann auch wieder verwenden für die eigenen Geschichten. Also das ist so ein bisschen der Background. Also wenn man Finanzjournalist werden will, sollte man auch sowas auch veranlagen. Und wenn man es nicht veranlagen kann, zumindest dem gegenüber offen sein, weil es nutzt nichts, wenn man jetzt sagt, man will Finanzjournalist werden und wie gesagt, Börse ist des Teufels und dann ist das einfach der verkehrte Zugang.
Definitiv. Ich spiele jetzt den noch einmal. The first rule on investment is don't lose. And the second rule on investment is don't forget the first rule. Das werde ich verlinken, das Warren Buffett. Quote nehme ich an, natürlich. Und lieber Robert, mein Abspann noch. Volksfest war's. Ich sage danke, dass du da warst. Wie gesagt, ein großer Fan ich bin von dem, was ihr da tut. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Folgen vom Robert und dem Rüdiger ziemlich gut veranlagt sind verlinkt. Hört da mal rein. Ich möchte mich bei der Gelegenheit für die Aufmerksamkeit für diese Folge hier bedanken und tschüss von meiner Seite.
Und auch tschüss von meiner Seite.
Tschüss und Baba.